Ja, lass uns das direkt nochmal tun. Danke, Herr, dass du da bist. Danke dafür, dass wir mit dir reden können. Und gerade weil wir nicht immer so eine Reaktion bekommen, wie wir es aus menschlichen Gesprächen kennen, fällt uns das Thema manchmal schwer. Und ich möchte dich bitten, dass du heute ein bisschen Klarheit schenkst, dass du dich ganz lebendig zeigst. Und dass das vielleicht für uns heute ein ganz wichtiger Tag ist in der für die Kommunikation mit dir, in dieser Partnerschaft. Amen. In der letzten Woche hatte ich das große Vorrecht, mit jemandem zu sprechen, eine Frau, die ist schon ein bisschen älter als ich, und die hat mir erzählt aus ihrem Leben, hat ein bisschen erzählt davon, wie sie auch den Glauben kennengelernt hat, und sie war ganz skeptisch. Und hat dann so eine Gruppe von Christen kennengelernt, die fand sie auch ganz komisch. Also, und dann hat sie gesagt, da war ich dann ab und zu und irgendwas hat mich schon immer angezogen. Und dann irgendwann habe ich auch angefangen, so ein bisschen zu beten. Und so, da habe ich aber noch nicht geglaubt. Da habe ich, was? Du hast schon gebetet, bevor du angefangen hast zu glauben? Ja, das fand sie sowieso ganz gut. Dachte ich, das ist interessant. Habe ich noch nie gehört. So. Oft wird das Gebet ja auch so ein bisschen verlacht als so eine Autosuggestion. Also ich rede mir so lange Sachen ein, bis die dann auch so sind. Und dann denke ich, ah ja, super. Das hat ja was gebracht, das Gebet. Das kennt man so, auch wenn man Leute versucht, so positiv zu beeinflussen. Also aus dem Sport, du schaffst das, man muss das nur lang genug sagen. Und dann funktioniert das auch so. Auf diese Ebene wird das ja häufig auch gezogen, das Gebet. Aber trotzdem scheint, auch wenn es da so Zweifel gibt, Gebet ja auch was sehr Attraktives zu sein. Auch für Menschen, die gar nicht so viel mit Glauben zu tun haben. Es beten relativ viele Deutsche, habe ich in der Umfrage gelesen. Da war ich ganz überrascht. Und das aber vor allem in Notsituationen. Man kennt das ja auch, das Sprichwort, Not lehrt beten. Und tatsächlich beten ziemlich viele Menschen, die sonst gar nichts mit Glaube, Kirche, Jesus zu tun haben, in diesen Situationen und merken dann vielleicht oder vielleicht ahnen wir, das ist mehr als so eine psychologische Selbsttherapie. Aber wenn das Beten tatsächlich das ist, wovon wir reden, reden mit Gott, direkter Kontakt mit Gott, warum verändert die Welt sich nicht viel stärker? Oder glauben wir das doch nicht so richtig, dass unser Gebet die Welt verändern kann? Oder dass Gott unsere Gebete hört? Ich habe mir überlegt, wie wäre das wohl, wenn man all unsere Gebete analysieren würde? Wenn man das also machen würde, so ganz fein, wie lange betet denn zum Beispiel jetzt Uschi? Wie lange? Am Tag? In Minuten? Oder wie leidenschaftlich betet er nicht? Wie leidenschaftlich? Oder wie, wenn man diese Sachen alle so nehmen würde und dann gucken würde und dann am Ende käme raus und das erwartet ihr wirklich beim Beten. Was käme da wohl raus? Vielleicht sagen wir, ah klar, Gott macht das, aber wenn wir diese Sachen alle so nehmen würden und dann sagen, also wenn ich mir das angucke, eigentlich erwartet ihr gar nichts von Gott. Bei mir. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das wäre. Wofür beten wir? Was sind unsere Gebetsanliegen? Zu welchem Schluss wird man kommen? Wir werden ziemlich deutlich in der gesamten Bibel dazu aufgefordert zu beten, mit Gott zu reden. Man liest das Erste, das Wichtigste, was ihr tun sollt, auch gerade für die Gemeinden im Neuen Testament und damit ja auch für uns, das Erste und Wichtigste, betet. Unser Gebetskreis im Moment, wie viele Leute so, Stammbesetzung? 5? Spiegelt ja ungefähr auch das, was wir heute hier sehen, wieder. Da kann man so einen Druck ausüben. Und trotzdem würden wahrscheinlich viele von uns unterschreiben, ohne Gebet geht gar nichts. Ja, das stimmt. das Erste und Wichtigste. Aber wenn wir beten, dann wird uns das auch immer wieder passieren, dass das eben nicht passiert, wofür wir beten. Da bitten wir Gott um etwas und dann nichts. Und das macht ja auch was mit uns. Wir haben konkrete Vorstellungen, ja, und ich erwarte auch wirklich, Gott, dass du das tust, worum ich dich bitte. Und dann merke ich, passiert nicht. Und bei meiner nächsten Bitte habe ich das natürlich auch im Kopf. Und die wird vielleicht schon in der Erwartung ganz anders aussehen als die erste. Wieso erhört Gott meine Gebete nicht? Wieso hört Gott meine Gebete nicht? In der Bibel gibt es so viele Versprechen. Ich habe euch mal zwei hier exemplarisch rauskopiert. Kein anderes von den großen Völkern hat ja einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nah ist wie uns der Herr, unser Gott. Er hilft uns, so oft wir zu ihm rufen. Was für eine Zusage von Gott. Oder aus dem Neuen Testament sagt Jesus, wenn ihr dann als meine Jünger um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. Mehr geht doch nicht, oder? Was für eine Zusage. Und was ist das Problem? Weil ich erlebe das nicht immer so. Warum passiert das nicht? Ich versuche mal ein paar Gründe aufzuzählen heute. Vielleicht hilft uns das ja. Also grundsätzlich, Gott ist kein Automat. Da gibt es ein schönes Bild. Das hier. Also das ist Gott nicht. Also man steckt da ein Gebet rein und am Ende kommt die Erfüllung raus. So funktioniert das nicht. Manche wünschen sich, ich habe noch ein schönes Bild gefunden. Das ist ja so vom EC-Automat. Lass doch noch etwas rauskommen, bitte. Das ist natürlich auch ganz schön. Aber Gott ist kein Automat. Ich kann erwarten, dass am Ende etwas rauskommt. Aber er will mitreden. Ihm ist das nicht egal, wie es mir geht. Und ihm ist auch noch nicht mal egal, wie wir zu ihm kommen. Wie wir in diesem Gebet sind. Mit welchen Motiven und mit welchen Beziehungen um uns herum. Mein erster Punkt heißt, falsches Handeln gegenüber anderen und Gott. Das ist natürlich jetzt, muss ich ein bisschen erklären. In den Sprüchen kann man nachlesen, wer für das Schreien der Armen keine Ohren hat, der bekommt keine Hilfe, selbst wenn er um Hilfe ruft. Also wer keine offenen Ohren hat für die Menschen in Not, der kann doch nicht erwarten, dass ihm geholfen wird. Jetzt können wir natürlich sagen, er hat das Alte Testament. Damit habe ich nichts zu tun, aber das ist schwierig. Gott möchte gerne, dass unsere Einstellung gegenüber ihm und natürlich auch dem Umgang mit anderen, dass das unser ganzes Verhalten, unser Denken und auch unser Bitten prägt. Barmherzigkeit, Liebe, Hilfe, das sollen nicht nur irgendwelche Floskeln sein, sondern das soll unser Wesen sein. Was wir an Schuld, an Versäumnissen mit in unser Gebet zu Gott bringen, das steht dann irgendwie zwischen uns. Das trennt mich von Gott. Das ist etwas, was wir tagtäglich erleben. Und eine Trennung zwischen Gott und mir ist natürlich blöd, wenn man etwas von ihm möchte. Deshalb kann also eine ausbleibende Gebetserhörung auch eine Erinnerung für uns sein, ey, ich bringe mal wieder alles in Ordnung zwischen Gott und mir. Ihn um Vergebung zu bitten, da waren Sachen in meinem Leben, die sind nicht so gut, oder sind Sachen in meinem Leben, die sind nicht so gut. Und dann wieder in Ordnung bringen und vielleicht passiert dann auch mehr. In Jesaja 59, Vers 2 steht, nein, was zwischen euch und eurem Gott steht, das sind eure Vergehen. Eure Sünden verdecken sein Gesicht so, dass er euch nicht hört. Wenn unsere Gebete nicht erhört werden, dann kann es an der Art und Weise liegen, wie wir zu Gott kommen. Vielleicht auch, wie wir mit unserem Ehepartner umgehen. Oder daran, wie wir mit unseren Kollegen umgehen. Oder vielleicht auch daran, wie wir mit Nächsten, Nachbarn, Freunden umgehen. Vielleicht spüren wir auch schon lange, wie Gott so zu uns redet, dass er eben Dinge nicht erfüllt. Und spüren, da ist irgendwie Sand im Getriebe. Das kennt man ja aus so menschlichen Beziehungen. Ist was? Nein. Aber man spürt es doch, oder? Oder ist es nur bei uns so? Na gut, es ist nur bei uns so. Also, man spürt das und es ist irgendwie nicht ausgesprochen. Und dann ist es ganz gut, dass man sich dafür ein bisschen mehr Zeit nimmt und die Dinge in Ordnung bringt, sodass diese Beziehung auch wieder in Ordnung ist. Vielleicht ist so ein unerfülltes Gebet, unerfüllte Bitte auch der Finger Gottes in einer Wunde, die unser ganzes Leben eigentlich beeinflusst. Du musst daran, du solltest etwas ändern. Aber mein zweiter Punkt, wie sieht es aus mit unserem Herz, mit unserer Motivation, mit unseren Motiven? Noch eine weitere Bibelstelle, also das Thema Beten ist in der Bibel wirklich überall zu finden, in Jakobus Kapitel 4, die Verse 2 bis 3, da steht, ihr begehrt vieles und bekommt es nicht. Ja, genau, das könnte man jetzt denken, ja, weiter. Also, ihr geht über Leichen, naja, das ist doch nicht, also, ihr geht über Leichen, seid gierig vor Neid und erreicht dadurch gar nichts. Ihr bekämpft und bekriegt einander sogar und dennoch bekommt ihr nichts, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr ihn dann darum bittet, erhaltet ihr es nicht. Denn ihr betet in böser Absicht, um euer Streben nach Genuss zu befriedigen. Ihre Motivation waren sie selbst. Gründe für eine ausbleibende Gebetserhörung kann also sein, wenn wir mit anderen schlecht umgehen. Das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Wenn wir nicht auf Gott hören wollen, das war in dem Text jetzt gerade eben, oder wenn es uns nur um uns selbst geht. Ich habe auch noch zwei weitere Gründe gefunden. Wenn wir nicht einsehen, dass wir Hilfe brauchen und wenn wir nicht glauben, dass er wirklich helfen kann. Es gibt eine ganz interessante Geschichte, die Jesus erzählt. Also er hat sich die ausgedacht und dann erzählt er die. Und erzählt von einem sehr frommen Mann, einem Pharisäer, der geht zum Beten in den Tempel und dort trifft er den Zollannehmer. Und Jesus wählt zwei Extreme, die Pharisäer, ganz fromme Menschen, die auch anerkannt waren in der ganzen Bevölkerung als Vorbilder, als Leute, die was zu sagen hatten, und die Zollannehmer eigentlich der Abschaum, die Leute nur beschissen haben, von vorne bis hinten. Und die beiden treffen sich jetzt im Tempel zum Beten und diese beiden Gebete, die sind doch recht unterschiedlich. Der Pharisäer stellt sich hin und betete, Gott, ich danke dir dafür, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faste an zwei Tagen, Gott, an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den Zehnten von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer stand etwas weiter im Abseits und traute sich nicht einmal in den Himmel zu schauen. Er schlug sich mit der Hand auf die Brust und sagte, Gott, vergib mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Unterschiedlicher kann man kaum beten. Dieses eine, ich bin ein ganz toller Typ, Gott, zum Glück nicht so wie der, und der andere, der sich kaum traut, was zu sagen, Gott, vergib mir, ich weiß, dass da manche Dinge in meinem Leben nicht in Ordnung sind. Und dann sagt Jesus die entscheidenden Worte. Und das Gebet, das Gott gefällt, ist das des Zolleinnehmers. Warum? Der Zolleinnehmer in dieser Geschichte, die Jesus da erzählt, der ist sich dessen bewusst, dass er so, wie er ist, nicht vor Gott bestehen kann. Er ist sich im Klaren darüber, dass er Gott nicht beeindrucken kann durch irgendetwas, was er tut. Der Fromme sagt nämlich genau das. Eigentlich sagt er, ich brauche dich gar nicht, Gott. Mit all dem, was er betet, drückt er aus, ich krieg das ganz gut alleine hin. Die Einstellung ist wichtig für unser Gebet. Gott sieht nicht das, was vor Augen ist, sondern sieht unser Herz an, unsere Motivation, unsere Einstellung. Deswegen ist eine ehrliche Entschuldigung für Dinge, die zwischen Gott und mir liegen, ein guter Anfang für das Gebet und deshalb vielleicht auch immer ein fester Bestandteil des Vaterunsers. Und vergib mir meine Schuld. Ja, das hat er doch schon. Ja, aber ich bin so fleißig, immer wieder bringe ich Dinge, die zwischen Gott und mir stehen, dazu, sodass ich diese Bitte immer aktualisieren kann. Was ist denn, wenn ich noch gar nicht an Jesus glaube? Als Jesus als Mensch auf der Erde unterwegs ist, da kam ein Mann zu ihm, er hatte ein krankes Kind und sagte, Jesus, hilf mir. Er bittet, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus hakt nach, klingt erstmal ein bisschen gemein, finde ich. Hakt nach, was meinst du, wenn es dir möglich ist? Für den, der glaubt, für den ist alles möglich. Wenn wir etwas von Gott erbitten, dann erwartet Gott, dass wir glauben, dass er auch helfen kann. Wenn wir etwas bitten, dann möchte Gott, dass wir ihm das auch zutrauen. Aber was, wenn das genau unser Problem ist? Wenn ich diese Erwartung gar nicht mehr habe, dass Gott das tun kann, was dann? Wenn es uns wirklich schwerfällt, zu glauben, dass Gott da wirklich eingreifen kann. In der Begegnung, die Jesus da schildert, da geht das noch weiter. Oder die er hat mit diesem Mann. Da sagt der Mann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsstellen, weil sie genau das auf den Punkt bringt. Ja, ich glaube, ich will von Herzen alles glauben und dir alles zutrauen, aber ich bleibe dahinter zurück. Bitte, hilf du mir heraus aus meinem Unglauben. Ich weiß, es ist zu wenig Glaube da, aber hilf meinem Unglauben, meinem wenigen Glauben. Selbst ohne Glaube ist Beten ein guter Weg. Diesen Teil möchte ich gerne abschließen mit der Frage, wie gehst du in ein Gebet? So ganz selbstverständlich, glaube ich an Jesus und seine Möglichkeiten? Ganz ehrlich, nicht so, dass die Antwort, die man so erwartet, sondern so nochmal wirklich nachfragend, kläre ich meine menschlichen Beziehungen? Ist es mir ein Anliegen, in Frieden zu leben mit Menschen, die um mich herum sind? Bringe ich mein Versagen vor Gott? Was tue ich mit meinem Gebet, wenn das alles bei mir überhaupt nicht zutrifft? Vielleicht denkt ihr, ja, komm, mach mal irgendwas Interessantes hier in der Predigt. Was, wenn das alles für mich nicht zutrifft? Wenn alles eigentlich in Ordnung ist? Wenn die Inhalte der Gebete eine biblische Begründung haben, unsere Einstellung aufrichtig ist und ehrlich und ich in Frieden lebe mit den Menschen und Gott trotzdem nichts tut, was dann? Vielleicht hat Gott eine andere Aufgabe, eine andere Lösung. Vielleicht ist es die falsche Zeit. Manches kann ja auch länger dauern. In Lauenburg, in der Kirchengemeinde, wo ich mal gearbeitet habe, da war ein Ehepaar, die haben 30 Jahre lang dafür gebetet, dass da irgendwie sowas wie ein Aufbruch entsteht. Menschen Christus in den Mittelpunkt rücken. 30 Jahre haben die gebetet. Ich hätte nach 3 Monaten aufgehört, spätestens, vermute ich. 30 Jahre. Und dann irgendwann ist das passiert. Vielleicht sollen wir manchmal etwas lernen. Das ist die Snickers-Problem, ne? Habe ich vergessen, wollte ich eigentlich mitbringen. Wenn es mal wieder länger dauert. Dieses Snickers-Ding. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausführt, das gibt es ja in den Bibeln manchmal so Karten drin, wo die langmarschieren. Da denkt man, oh, die brauchten Navi, ganz dringend. Das ist ja, und die hatten ja eins. Aber wie die gelaufen sind. Also mehr Umwege waren kaum möglich. Und da kann man aber lesen, Gott dachte, wenn das Volk auf Widerstand stößt und dann noch zu nah an Ägypten ist, die drehen sofort wieder um. Die ändern ihre Meinung und deshalb ließ er die ganzen Umwege machen. Und wir kennen das auch. Es hätte doch alles so einfach sein können, Gott. Und dann dauert das wieder so lange. Es war schwieriger, als unsere Perspektive das vielleicht so hergegeben hat. Vielleicht sollten wir etwas lernen. Ein Beispiel aus der Gemeinde. Wir suchen ja Räume, mal intensiver, mal weniger intensiv. Aber jetzt dürfen das so 7 Jahre sein, ungefähr, wo wir suchen. Das Problem ist, 7 Jahre sind für uns sehr lang, für Gott wiederum nicht. Die Zeitvorstellungen, die Gott hat, sind leider ganz anders als unsere. oder auch ganz gut. Vielleicht sollten wir in dieser Zeit noch etwas lernen. Vielleicht muss da irgendwas noch passieren, worauf wir noch nicht gekommen sind. Umwege sind oft schwere Zeiten und dann fragen wir, muss das denn sein? Müssen wir das Schlimme erleben? Müssen wir diese Fragen haben? Und dann können wir vielleicht mal daran denken, wie das ist, wenn Menschen aus so ganz schlimmen Situationen erzählen. Zum Beispiel, jetzt war ja gerade dieses Jubiläum zur Befreiung von Auschwitz, wo das auch war, und da kamen viele Berichte gelesen, und wie die Menschen erzählen, wie sehr sie gebetet haben in dem Leid. Und wie wir das auch kennen, gerade in diesen Leitsituationen, ich habe es am Anfang ja auch gesagt, dass wir gerade in den Situationen, in denen es uns nicht so gut geht, viel mehr den Weg zu Gott suchen, ins Gebet suchen. Es kann aber auch sein, dass die Erfüllung unserer Gebete nicht gut für uns ist. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich, das ist zum Glück schon lange her, deshalb kann ich das jetzt auch erzählen, habe ich gedacht, oh Gott, das wäre doch total praktisch, wenn ich im Lotto gewinne. Ich würde so viel spenden. Da hätte die ganze Christenheit hätte doch was davon. Gut, ein bisschen würde ich vielleicht auch für mich, aber tatsächlich dann passiert, ich habe einen Grund, weshalb ich aufgehört habe, dann habe ich das mal wieder so gedacht und mir so einen Lottoschein gekauft. Und dann habe ich in der Bibel den nächsten Tag gelesen, dann stand da, wie schwierig das ist, für Reiche in den Himmel zu kommen. Dachte ich, okay, ich habe die Botschaft verstanden und habe das dann nicht mehr gemacht. Jesus sagt mal zu seinen Freunden, wisst ihr was, würde ein Vater seinem Kind einen Stein geben, wenn er nach Brot fragt, oder eine Schlange, wenn es einen Fisch haben will? Er will damit sagen, ey, wenn wir für uns Menschen, das schon klar ist, wenn unser Kind etwas bittet, dann geben wir ihm doch das. Vielleicht nicht immer genau das, unser Kind würde oder unsere Kinder würden viel mehr Süßigkeiten essen, wenn wir immer das tun würden, worum sie uns bitten. Aber es ist nicht gut für sie. Und davon kann man auch ableiten, dass manchmal die Sachen, die Gott uns gibt, vielleicht anders sind als das, was wir uns wünschen. Aber da ist doch ein Gott, der uns liebt, der uns beschenken möchte mit dem, was wirklich gut für uns ist. Und das kann auch mal ein Vollkornbrot sein. Also das kann mal was anderes sein als ein Snickers zum Beispiel. Gott ist souverän. Und das ist vielleicht die Herausforderung beim Beten. Eine Spannung der Sichtweise. Von Gottes Seite aus kann man sehen, ja, das ist doch gut für ihn. Und aus der menschlichen Sichtweise sagt man dann, oh, das wäre jetzt gut für mich. Und das ist nicht zusammenzubringen erstmal aus der ersten Situation. Da merkt man, das Wichtigste auch bei dem Thema Beten ist die Beziehung, die ich zu Gott habe. Und so wie auch, wir machen ja am Dienstag dieses Beziehungsseminar, Kommunikation. Das größte Problem in menschlichen Beziehungen ist die Kommunikation. Menschen reden aneinander vorbei oder sie reden überhaupt nicht mehr miteinander. Die meisten Ehen gehen darin zugrunde, dass sie nicht mehr miteinander reden. Missverständnisse. Und Gott will mit uns im Gespräch sein und möchte diese Beziehung auch gerne gepflegt haben. Ich habe manchmal schon gesagt, warum will Gott das eigentlich? Warum möchte Gott, dass ich bete? Der weiß doch alles. Warum will Gott das eigentlich? Ich glaube, genau das ist der Punkt, dass ich mir bewusst mache, da ist ein Gegenüber und da gibt es eine Beziehung. Und diese Beziehung will gepflegt werden. Die herzliche Einladung heute, diese Beziehung zu erneuern. Je näher ich an Gott dran bin, desto mehr werde ich auch dieses Erlebnis haben, dass Dinge passieren, um die ich Gott bitte. So als alter Ehemann, nächstes Jahr haben wir schon eine Silberhochzeit, also es ist schon wirklich eine lange Zeit, finde ich. Je länger man sich kennt, desto mehr weiß man, was der andere will, ohne darüber zu reden. Aber das weiß man nur, weil man darüber geredet hat. Irgendwann mal. Und je näher ich an Gott dran bin, je besser ich ihn kenne, werde ich mir auch Dinge wünschen, die in seinem Willen liegen. Der Schlüssel dazu, dass Dinge mehr passieren, dass Gebetsanliegen und Gebete auch von Gott erhört werden, liegt darin, diese Beziehung zu pflegen. Mit Gott zu reden, pflegt diese Beziehung. Mit Gott Zeit zu verbringen. Zeit zu verbringen mit anderen Christen hilft mir dabei. Oder in der Bibel zu lesen. Oder das Abendmahl zu feiern. Die Einladung Gottes. Mensch, so wie Brot und Wein in dir sind, so will ich mich ausbreiten in deinem Leben. Da sollen keine Tür verschlossen sein, sondern diese Türen sollen auf sein, weit sein für mein Wirken. Es wird immer eine Spannung bleiben. Die kriegen wir nicht ganz weg. Selbst Jesus auf Erden sagt dann, oh, ich bitte dich, ich habe eigentlich ehrlich, möchte es nicht haben, dass ich sterben muss. Und dann sagt er aber, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ein kluges Gebet wäre immer am Ende das zu sagen, alles von Gott zu bitten. Wir dürfen unverschämt bitten, steht wörtlich in der Bibel, unverschämt bitten, nerven wie eine Frau einen Richter nervt, auch in so einer Beispielgeschichte von Jesus. Und am Ende dürfen wir sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, weil ich weiß, du meinst es besser mit mir. Du weißt besser, was gut für mich ist, als ich selbst. Danke, Jesus, dafür, dass wir von dir geliebt sind. Danke dafür, dass du für uns da bist. Danke, dass wir mit dir reden können und dass das nicht nur so eine Selbsttherapie ist, sondern dass wir wirklich ein Gegenüber haben, mit dem wir reden. Und ich bitte dich darum, dass du zu uns redest. Vielleicht jetzt, wenn wir diese Lieder singen, vielleicht im Abendmahl, mach unsere inneren Ohren, mach unser Herz auf für das, was du zu sagen hast und komm durch deinen Heiligen Geist zu uns. Wir laden dich sehr herzlich ein.